kürzlich veröffentlichten TTIP-Leaks haben in den Medien große Wellen geschlagen. Durch die schon bekannte Geheimniskrämerei und die auch bekannt gewordenen Fakten fragen sich aber mittlerweile viele Menschen, ist das Freihandelsabkommen überhaupt freiheitlich? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Visa Talk. Mein Name ist Hagen Grell und ich habe mir zu diesem Thema heute den YouTuber, Autor und Freiheitsaktivisten, sagst du sogar, Charles Krüger eingeladen. Charles, vielen Dank, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Charles, als Frage, direkt als Einstiegsfrage, ist TTIP, du verstehst dich auch selber als Libertärer, ist ja. TTIP freiheitlich?
Nein, also würde ich auf keinen Fall so unterschreiben, dass es freiheitlich ist. Freihandel an sich ist freiheitlich und da können wir später auch ein bisschen ins Detail gehen. Aber das TTIP oder das TTIP-Abkommen hat sehr, sehr wenig mit eigentlichem Freihandel zu tun. Es geht vielmehr darum, bestimmten Konzernen und bestimmten Interessengruppen Privilegien zu geben. Das kann man vergleichen mit anderen Freihandelsabkommen, wie zum Beispiel NAFTA. Das ist das Abkommen in Nordamerika zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Und da sieht man sehr deutlich, wie der gesamte Verhandlungstext oder Gesetzestext oder Abkommenstext einfach nur daraus besteht, bestimmten Interessengruppen, bestimmten Konzernen, Konzern XY hat da ein Privileg und das darf das machen und hat da Vorteile. Und das hat überhaupt nichts mit freiheitlichem Denken oder auch mit marktwirtschaftlichem Denken zu tun.
Mhm. Du sagst also, Freihandel ist was anderes als dort, was uns jetzt als Freihandel verkauft wird. Vielleicht sollte man es grundsätzlich direkt mal als Einstieg klar machen. Was verstehst du, sag mal auch gerade, du beschäftigst dich ja auch mit wirtschaftlichen Zusammenhängen. Österreichische Schule ist ja, hast du mir im Vorgespräch erzählt, dein Favorit. Mhm. Was würdest du unter Freihandel eigentlich definieren? Wie ist die Definition von Freihandel?
Na, Freihandel bedeutet einfach nur, dass du mit jeder Person auf der Welt, egal wo die ist, handeln darfst. Sodass du die Freiheit hast, einfach mit jedem beliebigen Menschen, egal wo der sitzt, ob der jetzt in Asien oder in Nordamerika oder auch sonst wo sitzt, dass du mit dem einfach genauso unbürokratisch und frei handeln darfst, wie mit deinem Nachbarn beispielsweise. Also wir haben ja zum Beispiel Freihandel, wenn du es ganz genau nimmst, zum Beispiel innerhalb von Deutschland. Also du kannst... Ein Sachse kann mit jemand aus Hamburg ganz normal handeln. Da gibt es keine großen bürokratischen Hindernisse. So, das gibt es nicht irgendwie große Zölle oder sowas, was man bezahlen muss. Oder irgendwelche
Handelsbarrieren. Aber es gibt doch einige Regulationen auch für den Handel, den ich in Deutschland betreibe.
Ne? Das stimmt natürlich.
Aber es wäre auch schon kein Freihandel in dem Sinne?
Ja, weil der Handel allgemein reguliert ist. Aber der ist nicht nur, weil das jetzt aus einem anderen Land ist. Also wie zum Beispiel, wenn du mit jemanden aus Chile zum Beispiel oder aus China oder aus Argentinien oder sonst wo handeln willst, viel mehr bürokratische Hindernisse, als wenn du jetzt mit deinem Nachbarn zwei Städte weiter oder so handeln willst.
Was kommt da so zusammen? Ich meine, man hat ja die unterschiedlichen Währungen dann zum Beispiel, wahrscheinlich auch die unterschiedlichen Steuersysteme, die dort mit reinspielen, unterschiedlichen Verbraucherschutz oder so. Sind das so die Sachen oder was kommt da noch mit?
Ja, die ganzen Regularien, aber auch Zölle zum Beispiel, dass du eben einfach... Weil der auf einer anderen Seite der Erde sitzt, musst du mehr bezahlen oder musst du an die jeweilige Regierung Geld geben. So was eigentlich schon an sich absurd ist. Aber auch andere Handelshindernisse, dass es bestimmte Quoten gibt, zum Beispiel, wie viel importiert werden darf, wie viel exportiert werden darf. Dass vielleicht das eine Produkt ist verboten oder ist viel stärker reguliert in dem Zielland als in dem Erzeugerland. Einfach solche Hindernisse, die es schwerer machen, mit Leuten zu handeln. Einfach, dass zwei Personen, egal wo die sind, miteinander in Freiheit und Freiwilligkeit irgendwas tauschen können.
Ich sehe natürlich auch da vielleicht auch gleich mal die Frage in die Richtung bei Freihandel. Es muss ja auch irgendeinen Grund gegeben haben, warum man die Sachen zum Beispiel eingeführt hat. Zölle zum Beispiel. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, man will den eigenen Markt nicht überschwemmt haben von irgendwelchen Produkten, die eigene Wirtschaft dann vielleicht kaputt gemacht haben und so weiter. Das heißt, irgendeinen Grund wird es ja schon dafür gegeben haben, ne? Auf der anderen Seite natürlich, wir waren ja auch bei TTIP und die Frage, ist das überhaupt Freihandel? Mhm. Du hast jetzt quasi definiert, man ist quasi so frei, darf dann mit jedem handeln. Wie sieht das bei TTIP aus? Ist das, was es verspricht? Ist das so, dass ich jetzt dann mit jedem auf der Welt handeln darf und meine Geschäfte dort machen darf? Oder nee. Mit den Amerikanern?
Nee, gar nicht, weil es geht wieder nur um Quoten und wie gesagt Privilegien, dass eben manche Unternehmen dürfen vielleicht was machen, aber eben alle anderen nicht. Und dann hat man wieder Einschränkung des Wettbewerbs, dann hat man dieses Unternehmen, hat eine riesen bevorteilte Wettbewerbsstellung im Prinzip, könnte zu einem Monopol werden oder könnte auch zu einem Kartell werden, was auch Protektionismus, also diese Idee, dass man Außenhandel begrenzen muss, das ist Protektionismus im Prinzip, dass du deine einheimische Industrie bevorteiligen musst gegenüber der ausländischen oder vor der ausländischen Konkurrenz beschützen musst. Für den Konsumenten ist das das Schlimmste überhaupt, weil der ist dann gezwungen, lieber einheimische Produkte zu kaufen. Die Produzenten wissen das, dass er gezwungen ist, nur noch von denen zu kaufen, und die können dann den Preis nach oben treiben. Und die Einheimischen haben eben dann nicht mehr die Freiheit zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu dem ausländischen Konkurrenten, weil er kann mir da bessere Qualität anbieten und er kann mich da nicht über den Preis abzocken. Deswegen sollte jeder Mensch selber entscheiden können, von wo er kauft, und dann kauft er automatisch von dem, wo der Preis stimmt, wo die Qualität stimmt, wo man eben sein Geld ausgeben will. Und das sollte die Freiheit jedes Menschen sein.
Gerade auch du hast von dem Protektionismus gesprochen. Ich finde das auch sehr interessant, wenn man in der Weise sieht, wie auch gerade durch Regulationen selber das auch innerhalb des Landes schon passieren kann. Ne? Also zum Beispiel bei jetzt den Telekommunikationsanbietern in Deutschland zum Beispiel, wo dann Vodafone mit Kabel Deutschland fusioniert ist. Und es gibt ja auch diesen Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Und ich sehe aber immer, dass das quasi eher für den Konsumenten auch gilt. Wenn die Unternehmen gezwungen sind, sich so zu bewegen und was besser zu machen, also ihre Produkte zu verbessern, dann verbessert sich auch was für den Endkunden. Wenn man sich aber wieder jetzt wie Kabel Deutschland oder Vodafone zum Beispiel zusammenschließt, hat man keine Konkurrenz mehr und ist quasi der einzige Anbieter überhaupt noch, der das Ganze macht. Ne?
Ja, naja, was du auch gerade gesagt hast, du hast ja gesagt, warum gibt es denn überhaupt diesen ganzen Protektionismus? Also es ist jetzt seit mehreren hundert Jahren eindeutig in der Wirtschaftswissenschaft, dass Freihandel der optimalste Zustand ist.
Für wen?
Für alle. Aber es gibt natürlich, also für die Gesellschaft als Gesamtes jetzt, aber das heißt nicht, dass zum Beispiel, angenommen, du bist ein großes Stahlunternehmen, so, und du stellst Stahl her. Und du siehst jetzt, dass Konkurrenten aus China Stahl preiswerter produzieren. Dann willst du natürlich als deutscher Stahlhersteller, dass es da Protektionismus gibt und dass man dich beschützt vor der ausländischen Konkurrenz. Für die Konsumenten ist das extrem schlecht, weil die sind dann gezwungen, den teuren Stahl zu bezahlen. Und alle möglichen Sachen, in denen Stahl verwendet wird, werden dann auch teurer, sodass der durchschnittliche Konsument eben weniger Geld für andere Sachen hat und also im Prinzip ärmer ist. Aber die Sachen, diese ganzen Protektionismus-Sachen gibt es, weil bestimmte Interessen weil es für die ein Riesenvorteil ist. Weil guck mal, wenn wir jetzt sagen, irgendein Zoll zum Beispiel, der macht dein Stahlprodukt um 3 Euro teurer oder so, als für durchschnittlichen Deutschen jetzt, dann würdest du sagen, ja, 3 Euro hin oder her. Aber der Stahlproduzent, der kann vielleicht 300 Millionen deswegen mehr einnehmen oder als reine überlegte Zahl, der kann mehr einnehmen, und für ihn ist es ein riesiges Interesse, diese Zoll aufrechtzuerhalten, während es für den Deutschen, der geht nicht irgendwie und ruft seinen Abgeordneten an und sagt, hier, lass mal diesen Zoll irgendwie rausnehmen, weil der macht meine Produkte irgendwie 3 Euro teurer. Weißt du, was ich meine? Das ist halt auch ein Grund der Demokratie. Der hat ein riesiges Interesse, das beizubehalten. Alle anderen, die stört es nicht sehr.
Also das ist quasi auch ein Marktkriterium, wie man quasi die eigenen, Profite auch steigern kann, solange es halt eine Regulation gibt, zum Beispiel, wo sich der Staat halt darum kümmert, dass ein anderer Konkurrent wie einen Aufschlag halt bekommt und dadurch seine Produkte entweder billiger produzieren muss, also unter einem Produktionsdruck steht, oder halt teurer verkaufen muss, was wieder bedeutet, dass er wahrscheinlich weniger Absatz hat. Ne?
Ja.
Und okay, und das hast du quasi, und der Freihandel wäre quasi das eben nicht zu haben, oder sagen wir mal, wenn man das als Skala sieht, man hat einen Protektionismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Freihandel, vielleicht kann man das mal als Pole aufmachen, dann würde es, wenn es in die Freihandelsrichtung geht, quasi immer weniger Regulationen geben, die einen bestimmten Zustand beschützen, und in der Protektionismus-Richtung immer mehr Regulatorien, die den jetzigen Zustand festschreiben.
Ja, ich kann mal ein Beispiel bringen, was für mich sofort einleuchtend war, was zeigt, wie wichtig Freihandel ist. Also, stell dir Staaten in Kriegszustand vor. Was machen denn Staaten, die anderen Staaten oder anderen Ländern schaden wollen, ohne die direkt anzugreifen? Also das haben wir zum Beispiel mit Russland weißt du, worauf ich hinaus will?
Sanktionen, ja.
Genau, Sanktionen. Man probiert zu verhindern, dass diese Länder international handeln können. So, also man schränkt den Freihandel, man schränkt den Außenhandel immer weiter ab oder ein. Und jeder versteht, dass das katastrophal für das Land sein kann, dem die Sanktion aufgeprumpt werden praktisch. Also es ist natürlich, um das auch kurz darzustellen, von der moralischen Seite oder von der freiheitlichen Seite her sind Sanktionen komplett, also nicht zu akzeptieren. Und auch von der marktwirtschaftlichen Seite. Gerade weil die eben diesen Freihandel einschränken. Aber man sieht, dass wenn du Freihandel oder den Außenhandel eines Landes einschränkst, dann kannst du ihm erheblich schaden. Wohingegen, das macht man in Kriegszeiten oder sogar im 20. Jahrhundert hat man viel Handelsblockaden aufgebaut, um eben ganze Länder teilweise auch in Hunger zu treiben, dass sie gezwungen waren, praktisch zu kapitulieren. Da sieht man, was das für einen Schaden verursacht, den Außenhandel eines Landes abzuschneiden oder einzuschränken. Und in Zeiten des Friedens aber machen wir genau das Gleiche. Wir sorgen mit Handelsbeschränkungen oder mit hohen Zöllen dafür, dass wir uns praktisch selber den Außenhandel einschränken oder beschränken. Weißt du, also das war mir so offensichtlich, ja, das stimmt. Wenn es so Freiheit oder so sinnvoll wäre, den Außenhandel irgendwie einzuschränken und Leute müssen lieber im Inland was kaufen oder so bei einheimischen Produzenten, wenn das so toll wäre, dann wäre das ein riesiger Segen, wenn man Sanktionen gegen jemanden verteilen würde.
Das sind die Sanktionen eigentlich in dem Sinne Protektionismus auf eine andere Art.
Genau, also wie aufgezwungener Protektionismus.
Ja. Nun sagen ja viele Leute, dass sie, oder zumindest ist es das, was viele von den Organisationen halt bringen, dass das die Angst halt bei TTIP wäre, dass sie eben sagen, ja, dann können plötzlich die ganzen amerikanischen Firmen hier ihre Chlorhühnchen handeln. Das sind ja so die Sachen, oder die GMOs kommen dann her und bisher sind wir davor geschützt. Ist das jetzt doch nicht so? Also ich meine jetzt nicht, dass diese Fakten nicht wären, aber ist das nicht doch so, dass es jetzt quasi in Richtung da freiheitlicher gehen würde bei TTIP? Oder ist es eigentlich, sag mal, doch eine Falschdarstellung?
Naja, aus einer freiheitlichen Sicht ist die Frage, was sollte ich ein Problem damit haben, wenn jemand Chlorhühner verkauft? So, weil du als Konsument musst es ja nicht kaufen. Du kannst ja trotzdem in deinen Bioladen gehen und dir da dein Huhn holen oder auch in einem konventionellen Laden wird es wahrscheinlich auch nicht Chlorhühner geben, weil die Produzenten wissen dann natürlich, die Konsumenten wollen keine Chlorhühner. Also kann ich damit werben, wenn ich keine Chlorhühner herstelle, dass ich keine Chlorhühner herstelle. Also Konkurrenten würden dann wieder normale Hühner praktisch verkaufen, so wie sie es jetzt schon machen.
Und ich versuch mal die Angst so ein bisschen von der Straße, glaube ich, da zu holen. Ich glaube, so das Gefühl ist dann, dass die Leute sagen, nee, ich weiß halt nicht, was drin ist so. Und dann verkauft der oder der Konsument, der oder der Produzent oder Discounter dann halt Chlorhühner und ich weiß gar nicht genau, wie es drin ist. Und dann sozusagen so sich wie in den USA halt vorstellen, so wo die Leute dann halt, aber gut, da weiß man auch nicht direkt, wie es vor Ort ist.
Ne? Ja, aber guck mal, stell dir mal vor, du bist Unternehmer und du weißt, da sind 80 Millionen Deutsche da draußen, die keine Chlorhühner kaufen wollen, größtenteils. Und du stellst aber Hühner her, dann gehst du doch alle möglichen bürokratischen oder gehst zu irgendwelchen Instituten, die dir versichern, dass das kein Chlorhuhn ist, die das chemisch untersuchen und was auch immer. Und wo du dann auf dein Produkt draufknallen kannst, das wurde von dem Labor geprüft, das ist garantiert kein Chlorhuhn. Das wäre doch für dich ein riesiger Anreiz, da die Marktlücke auszunutzen und den Leuten genau das zu geben, was sie wollen, nämlich keine Chlorhühner.
Wenn du so einen Informationsfluss hast wie heute, ich glaube, wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch mal angesprochen, wenn du, so wie in der heutigen Zeit, wo eine immer größere Transparenz dadurch passiert, dass die Informationen frei fließen können im Internet, ist es natürlich überhaupt erstmal bekannt, dass es sowas wie Chlorhühnchen gibt und dass es halt GMOs gibt und so weiter, ne, die genetisch veränderten Lebensmittel, Organismen. Wo die Leute halt vor Angst haben. Früher hattest du halt so gesagt, na, ich weiß nicht, oder die Leute, und ich glaube, das ist auch noch die Angst, die sich da quasi so noch von früher nach heute transportiert hat. So dieses, ich weiß ja nicht, was es alles gibt so, und ich kann es auch nicht wissen, und die mogeln mir da irgendwas rein, und das ist wieder irgendein GMO, und niemand weiß es, und die verkaufen es mir trotzdem als was Gesundes, ne, was ja schon häufig in der Vergangenheit passiert ist. Aber ich glaube wahrscheinlich durch die Informationsgesellschaft, die wir jetzt auch immer mehr haben, und wenn sich das auch noch weiter exponentiell so vermehrt, kommt dann irgendjemand und der hat dann irgendein Video, wo er das halt so aufdeckt, ne? Und das Video kann dann viral werden, wie jetzt so viele Videos viral geworden sind, ne? Weil es dann so geteilt wird und dann weiß man plötzlich, okay, dieser Discounter verkauft hier eben das genetisch veränderte Chlorhühnchen, das auch noch mit genetisch verändertem Mais dort gefüttert wurde.
Ja, ich meine, aus Sicht der Freiheit ist es ganz klar, du solltest die freie Wahl haben, was du kaufen willst. Ob das jetzt eben ein Chlorhuhn ist. Guck mal, wenn meine Entscheidung es wäre, ein Chlorhuhn zu kaufen, dann wäre die moralische Frage, warum hast du das Recht, meine Freiheit einzuschränken, dieses Chlorhuhn zu kaufen? Wenn ich das will, wenn ich weiß, was das für Vor- und Nachteile hat, wenn ich das machen will, warum darfst du mir das verbieten, wenn ich das auf eigene...
Na gut, aber da sind wir wieder bei einer freiheitlichen Argumentation. Ich meine, da ist ja grundsätzlich die Frage, Freiheit hört ja irgendwo auch auf, wo die Freiheit zum Beispiel des anderen anfängt. Ne? Also die Freiheit, jemanden zusammenzuschlagen, hört bei der Freiheit des anderen auf, nicht verletzt zu werden oder dem Recht halt. Ne? Also es ist schon so, dass man ja nicht im luftleeren Raum ist.
Aber ich schade ja niemanden, wenn ich mir einen Klohund kaufen möchte.
Wenn du es selber verkaufen möchtest, nicht, ne?
Nee, wenn ich es kaufen möchte, wenn ich einen Klon kaufen will und es essen will, warum kannst du diese Freiheit einschränken, indem du es verbietest? Oder genauso, warum darf ich mir wenn ich mir GMO-Mais holen will, warum darfst du mir das verbieten, wenn ich das machen will?
Da hätte ich ein gutes Beispiel. Wie ist es denn, wenn du jetzt zum Beispiel Plutoniumstäbe konsumieren möchtest oder mit dir rumtragen möchtest, dann kaufst du die und dann betrifft es mich aber auch, wenn du damit rumläufst.
Genau. Weil es dich dann betrifft, wäre das nicht legitim, weil du davon Schaden tragen kannst, weil du durch diese Strahlung vielleicht Krebs kriegen könntest oder was auch immer. Dann würde ich dir schaden und du könntest mich verklagen. Aber ich schade dir nicht, indem ich einen Klon esse.
Ah, das meinst du. Ich verstehe so ein bisschen, wo dein Ideal hingeht. Also du sagst auch nicht finaler Freihandel, sondern du hörst quasi auch von dem Protektionismus irgendwo auf und sagst eben dort, wo dann der Schaden bei den anderen halt kommt, dort ist die Beschränkung.
Nee, ich denke schon, dass ich bis finalen Freihandel gehe, aber Freiheit hört halt immer dort auf, wo du anderen schadest.
Und das würde aber gerade bei dem Freihandel, du würdest dann sagen, das Plutonium sollte trotzdem verkäuflich sein an jedermann.
Ich glaube nicht, dass Plutonium an jeden Mann verkauft, also selbst wenn es jetzt erlaubt wäre, dann könnte ich, glaube ich, nicht, dass es da einen Supermarkt gibt und der würde Plutonium einfach verkaufen.
Das vielleicht nicht, aber vielleicht
ja doch. Warum sollte man überhaupt Plutonium kaufen?
Das war jetzt ein Beispiel, was das eher so verdeutlicht, dass du halt was hast, was gefährlich sein könnte. Ich meine, es gibt jetzt Supermärkte oder Waffenmärkte auch, wo du es ja zum Beispiel in den USA freier bekommst als hier, wobei es da auch jetzt stärkere Regulationen gibt als früher. Ne? Und wo du vielleicht sozusagen, wo einfach eine Gefahr für andere, wo die zumindest eine potenzielle Gefahr sehen.
Ne? Genau, aber da sage ich ja, dort, wo die Gefahr für andere ist, dort haben die ein legitimes Recht, diese Gefahr zu beseitigen. Aber das ist ja bei Chlorhuhn oder bei GMO-Mais nicht gegeben.
Ja,
also das sind genau zwei komplett verschiedene Sachen.
Mir geht es nur um das Prinzip des Freihandels an sich. Wo du sagst, hört es dann da auf bei den Sachen, sollten die noch verkauft werden, die Waffen zum Beispiel, sollten die noch so verkauft werden, so an kleine Kinder zum Beispiel, machen wir jetzt mal das Extrembeispiel wieder. Oder würdest du sagen, da gibt es dann irgendwo den Punkt, wo man vielleicht auch, sag mal, als Libertärer sagst du ja keinen Staat, aber ob es irgendeine Gemeinschaft dann gäbe, die sich quasi um sowas kümmert oder irgendein Unternehmen und dann sagt, da wird auch Freihandel dann eingeschränkt.
Nee, also das ist halt wieder, wie sieht man Freiheit? Freiheit geht immer nur bis dahin, wo du anderen schadest. Und eine Gesellschaft ohne Staat ist nicht eine Gesellschaft ohne Regeln, sondern da ist eben dieses Prinzip, kannst alles machen, was du willst, aber eben nicht anderen schaden. Das ist im Libertarismus das Nicht-Aggressionsprinzip. Du darfst alles machen, aber du darfst nicht gegen Leute Zwang, Gewalt ausüben. Du kannst dich wehren und alles, aber du darfst nicht offensiv gegen jemanden Zwang, Gewalt initiieren. Und solange ich was mache, was dir nicht schadet, wie das Beispiel, was wir jetzt hatten, Chlorhühner essen, dann ist es nicht legitim für dich, gegen mich Zwang, Gewalt auszuüben. Wenn ich allerdings was mache, was dir schadet, wo ich Zwang gegen dich initiiere oder Gewalt gegen dich initiiere, wie zum Beispiel mit einem Plutoniumstab 2 Meter von dir entfernt rumzulaufen, wo du wahrscheinlich Strahlung abkriegst, was nachweislich dir schaden würde, dann wäre das nicht legitim. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Freihandel oder Freiheit einschränken will, sondern Freiheit ist schon so definiert, dass Freiheit dort aufhört, wo du anderen schadest. Zumindest in dem libertären Sinne.
Ah.
Also ich schränke es nicht ein. Es ist nur, man hat nicht die Freiheit, anderen Menschen zu schaden. Das zähle ich nicht mehr unter Freiheit.
Ah, verstehe. Ja, da komme ich nämlich von einer allgemeineren Definition von Freiheit. Deswegen ist es wichtig, das zu klären. Deine Definition von Freiheit, die dann auch natürlich in diesem Freihandel mit drinsteckt, beinhaltet es quasi schon, dann zu sagen, die hat dort Grenzen, wo sie quasi auch den anderen schadet.
Ne? Genau.
Aha, verstehe. Sehr gut, lass uns mal gucken zu den Konzernprivilegien, hattest du auch angesprochen. Wie sieht das Ganze aus?
Naja, wie zum Beispiel mit dem Stahlbeispiel, was ich vorhin gebracht habe, was eben, wenn du Protektionismus hast und wenn du eben deine Unternehmen, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, von Konkurrenten schützt, dann der Konsument nicht mehr die Freiheit hat, Alternativen zu haben. Der Wettbewerb ist also eingeschränkt. dann können sich sowas immer zu Kartellen entwickeln. Und wenn du dann noch bestimmte Abkommen wie TTIP hast, die dann bestimmten Konzernen sagen, du darfst jetzt dies und jenes machen, wie zum Beispiel das bei dem NAFTA-Abkommen war in Nordamerika, wo das eine Unternehmen für XY hat jetzt das Recht, in ganz Nordamerika dies und jenes zu machen und andere haben das eben nicht, dann kann das natürlich auch wieder zu Monopolen führen, die dann den Preis nach oben treiben.
Wie war das dann NAFTA geregelt? Also hatte ich gar nicht mitbekommen, so stark.
Guck mal, wir können ja mal was Allgemeines sagen. Freihandel, wie ich das vorhin definiert habe, als Abwesenheit von bürokratischen Hindernissen, ist ja gerade die Abwesenheit von staatlichen Eingriffen. Mhm. So, wenn ich mit dir handeln will, dann braucht der Staat dazu nichts sagen, sondern dann machen wir das zwischen uns aus. Und genauso ist es, wenn du mit jemand aus China handeln willst. Also Freihandel ist gerade die Abwesenheit von staatlichen Abkommen und Eingriffen und das alles. Du brauchst kein 10.000 Seiten langes Dokument wie TTIP oder was auch immer, wo dann steht, also du brauchst überhaupt kein Abkommen, um Freihandel zu haben. Denn wenn du Freihandel etablieren wollen würdest, dann würdest du einfach sagen, hier, wir machen diese ganzen Zölle weg, wir machen alle möglichen Handelsbarrieren weg und dann ist Freihandel eben gerade die Abwesenheit davon. Aber zu sagen, wir brauchen dieses Abkommen, wo dann, ja, du brauchst 70.000 Seiten, ist glaube ich dieses NAFTA-Abkommen in Nordamerika. Du bräuchtest nur eine Seite, auf dem ein Satz steht, wir bauen alle Handelshindernisse ab. Was willst du denn noch weiter schreiben, um Freihandel zu etablieren? Es geht halt nicht um Freihandel dort. Es geht darum, Handel zu kontrollieren, Handel zu managen. Dass der Staat sagt, hier, ihr habt irgendwelche Quoten und wir müssen gucken, was ja auch so ein Fetisch ist von manchen Protektionisten, ist zu sagen, es darf nicht zu viel Export oder es darf nicht zu viel Import geben, wir müssen das ausgleichen und so weiter. Und Deutschland ist schlecht, weil wir exportieren zu viel. Oder irgendein anderes Land ist schlecht, weil das zu viel importiert. Das ist alles Planwirtschaft. Du probierst es irgendwie zu lenken. Du solltest es alle. Die Menschen sollten einfach frei entscheiden können, was sie kaufen wollen. Und wenn die einfach mehr importieren wollen, weil in irgendeinem Land kann man vielleicht besser Bananen herstellen als jetzt in Deutschland, weißt du, würde ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen jetzt anfangen, in Deutschland Bananen herzustellen, um hier Arbeitsplätze zu schaffen oder solche Sachen. Es gibt halt verschiedene Nationen, können verschiedene Sachen besser einfach aufgrund geografischer Grundlagen. Da können wir auch gleich noch das grundlegende Argument für Freihandel ansprechen, was nämlich schon mehrere hundert Jahre alt ist. Das geht darum, stell dir vor, du hast zwei Länder, angenommen England und Portugal. Und England kann besser Weizen herstellen und Portugal besser Tücher. So, Portugal kann zwar auch Weizen herstellen und England zwar auch Tücher, aber wenn die sich einfach darauf konzentrieren, was die am besten machen können, dann können die miteinander handeln und sind beide besser in einer besseren Position, als wenn die auch das herstellen würden, was die nicht so gut können. Und sowas gibt es halt überall auf der Welt. Das ist eben, manche Länder, in manchen kannst du besser Bananen anbauen, in manchen kannst du halt besser Weizen oder andere Getreidesorten anbauen. Und dann sollten die einfach miteinander handeln. Jeder hat seine Stärken und alle tauschen sich damit aus, dann sind alle in einer besseren Position.
Mhm. Jetzt hast du wieder ein Argument auch für den Freihandel gebracht, da will ich gleich noch mal mit drauf kommen. Ja. Allerdings, mich interessiert noch, man hat gerade auch jetzt bei Freihandel hast du jetzt so ein, bei NAFTA hast du ja das Beispiel gebracht, 70.000 Seiten oder so, ne? Mhm. In dem Dokument. Was mich auch sehr überzeugt hat, in der Weise, wenn man jetzt weniger Regeln hat, würde man ja sagen auch, dass man mehr Freiheit hat. Ne? Aber wenn man quasi so viele Seiten damit beschreibt halt, natürlich, man könnte sich auch damit beschreiben, spezielle Regeln konkret aufzulösen, aber das kann man natürlich auch viel, viel einfacher haben, ne? Und auch in einem größeren Rahmen. Insofern spricht wahrscheinlich auch deine Argumentation genau dafür. Man hat ein größeres Regelwerk und das ist dann eigentlich kein Freihandelsabkommen, sondern es ist ein weniger freimachendes Abkommen, derweise. Ist das deine Argumentation?
Fall. Ja, und um Sachen abzuschaffen, brauchst du kein Abkommen. Wenn Deutschland Zölle abbauen will oder Europa allgemein jetzt im Sinne von der Europäischen Union, dann könnten die einfach diese Gesetze abschaffen. Dann brauchen die kein Abkommen dazu machen.
Mhm. Aber natürlich, wenn es einseitig ist, dann schadet das natürlich der einen Nation.
Nee, die halt eben nicht. Das ist halt, das ist halt Freihandel. Wenn wir in Europa als einziges Land den Freihandel liberalisieren würden und in anderen Ländern, angenommen, die würden weniger handeln. Na gut, wenn die natürlich mit denen nicht handeln würden, dann ist es für dich auch wie, als hättest du keinen Außenhandel. Genau. Das ist, ja, okay, gut, das stimmt. Aber
Also nehmen wir an, dass Deutschland in die USA oder die Europa in die USA quasi immer Schutzzölle bezahlen muss, aber sozusagen so die Unternehmen, die in Europa verkaufen, halt keine. Das wäre dann automatisches, nein, wie eine Sanktion, was du vorhin gesagt hast.
Ja, aber der amerikanische Konsument muss ja für alle Sachen, die er importiert, dann eben ein Premium bezahlen, eben diese Schutzzölle. Das heißt, er hat ja wieder verloren, weil die ganzen Unternehmen, die dort in Amerika sind, werden ja dann wieder vor der Konkurrenz geschützt, könnten die Preise nach oben treiben. Das heißt, die wären ja wieder die Verlierer. Während die Deutschen könnten dann ihre Sachen exportieren dorthin. Achso, na gut, dann hättest du diesen Einkommens, den Importzoll.
Das meine ich.
Gut, aber die deutschen Konsumenten, und wir sind ja alle Konsumenten, hätten dann die Möglichkeit, aus Amerika Sachen zu importieren.
Wenn du den einen Staat hast, also das eine Land und einen Kontinent, der so organisiert ist wie zum Beispiel bei den Vereinigten Staaten, und die würden jetzt sagen, wir haben Schutzzölle für den Import, und in Europa gibt es aber keine. So, dann wäre ja die Überlegung, dass die europäischen Unternehmen dann benachteiligt sind, weil die US-Unternehmen, die können einfach exportieren, das wird dort gekauft und können zu einem günstigen Preis das machen, währenddessen die europäischen Unternehmen dann versuchen, in den USA zum Beispiel ihre Sachen loszubekommen und immer diesen Aufschlag haben und damit immer bei gleicher Qualität, bei gleichem Produktionsrhythmus einen teuren Preis verlangen müssen, ne? Und deswegen quasi immer hinterher stehen. Könnte man das nicht als Wirtschaftswaffe dann benutzen?
Nee, weil die Konsumenten in Europa oder in Deutschland ganz speziell hätten dann die Freiheit, sich von allen Ländern das Preiswerteste zu holen. Während hingegen die in den USA, die sind dann gezwungen, eben die einheimischen Sachen zu holen, speziell mit einem Premium dann, weil dann die einheimischen Konsumenten genau wüssten, die sind von der Konkurrenz geschützt, können den Preis nach oben treiben und müssten mehr einkaufen. Das heißt, könnten mehr Preise verlangen. Die Deutschen wären also in der Lage, sich aus aller Welt die besten Preise praktisch und die beste Qualität sich zusammenzusuchen. Was dazu führen würde, dass deren Lebensstandard steigen würde, weil die in der Lage wären, wenn du natürlich zum Beispiel für einen Kühlschrank früher 500 Euro ausgeben musstest und jetzt vielleicht 200, dann hast du die 300 Euro Unterschied natürlich für andere Sachen. Du kannst da sparen für deinen Urlaub oder was auch immer. Aber dein Lebensstandard ist erhöht, weil du mit der gleichen Menge Geld mehr Sachen kaufen kannst. Mhm. Wohingegen den Leuten in Amerika, die werden gezwungen, eben immer mehr Geld für die einheimischen Produzenten auszugeben, für die Produkte, die im Inland produziert werden würden. Und für die wäre das ein riesiges Problem. Und guck mal, stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob es geht, aber nehmen wir mal an, in Amerika kann man keinen Kaffee anbauen. Ich weiß nicht, ob im Süden vielleicht das Wetter gut genug wäre. Aber nehmen wir mal an, das geht nicht. Und jetzt sagen wir, die machen eine Steuer oder einen Zoll auf Kaffeeproduktion. Das heißt, Kaffee würde bei denen auf einmal statt 5 Dollar das Paket, einfaches Beispiel jetzt, vielleicht 50 Euro kosten oder 50 Dollar. Dann wären die Konsumenten dort ja erheblich ärmer, weil die immer mehr Geld für Kaffee ausgeben müssten. Wenn du jeden Tag Kaffee trinkst, dann kann das für dich zum 50-Euro-Paket schon ordentlich ins Gewicht fallen. Das heißt, die hätten dann, deren Lebensstandard würde sinken durch diesen Zoll, wohingegen der deutsche Konsument, der sich den Kaffee preiswert kaufen kann, der muss dafür wenig Geld ausgeben, hat mehr Geld für andere Sachen und sein Lebensstandard ist dadurch gestiegen.
Mhm. Ich glaube, da ist der große Unterschied zwischen Konsument und Produzent. Wie du schon sagst, das überzeugt mich, der Konsument gewinnt eher dadurch, allerdings der Produzent verliert. Und da sehe ich eben die große, sag mal, strategische Gefahr, dass du hast die geschützten US-Unternehmen und die können ja jetzt zum Beispiel, die können es halt in der ganzen Welt verkaufen. Das heißt, die wachsen und haben bei sich selber einen Vorteil. Das ist wie so eine Wachstumsformel einfach. Das deutsche Unternehmen kann nur auf Basis dessen zum Beispiel gut wachsen, was es jetzt in Europa zum Beispiel, in dieser Freihandelszone halt dort verkaufen kann. Und in den USA ist es deutlich geschwächt, der Verkauf. Währenddessen die US-Unternehmen in den USA sehr gut verkaufen können, viel besser als die europäischen Unternehmen, aber in Europa genauso gut verkaufen können wie die europäischen Unternehmen. Das heißt, die europäischen Unternehmen sind deutlich, haben weniger Absatz und weniger Geld fließt zu ihnen zurück als die US-Unternehmen.
Nee, weil die Leute geben ja nicht weniger Geld da aus. Wenn du sagst, du gibst weniger Geld für Kaffee aus und weniger Geld für Sachen, die du importierst, dann heißt es ja nicht, du gibst allgemein weniger Geld aus. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel öfter ins Theater gehen oder was auch immer jetzt. Das heißt, das Theaterunternehmen macht jetzt Geld, wohingegen, wenn du in den USA bist, wo die Leute halt jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, ganz viel Geld für Kaffee ausgeben, können jetzt nicht so oft ins Theater gehen und somit verliert das Theaterunternehmen an Gewinn. Das heißt, wenn du nur einzelne Unternehmen betrachtest, dann kann das durchaus sein, dass es da Unterschiede gibt, aber wenn du die Gesamtwirtschaft anguckst, dann hast du ja keinen Wohlstandsverlust oder wenn die Leute einfach, die geben das Geld ja im Prinzip einfach anders aus. Weißt du, wie ich meine?
Genau, aber sie bekommen dadurch, also es ist ja, wir hatten ja vom Lebensstandard gesprochen und nimm mal so an, die Leute in den USA bekommen einfach weniger Produkte, bezahlen aber das gleiche Geld. Aber das heißt, das Geld fließt ja aber trotzdem zu den US-Unternehmen mehr als zu den, also in den USA, als zu den anderen Unternehmen, weil die das quasi nicht so, ihre Produkte dort nicht so günstig anbieten können. Das heißt, es wird tendenziell, werden mehr US-Produkte dann in den USA gekauft, währenddessen die europäischen Produkte tendenziell weniger gekauft.
Naja, klar, wenn du gezwungen bist, wenn deine einzige Möglichkeit ist, die zu kaufen, natürlich, das ist ja wie wenn du sagst, ein Nordkoreaner hat nur die Möglichkeit, nordkoreanische Produkte zu kaufen, dann natürlich hat er dann nur die Möglichkeit, aber das macht ihn nicht wohlhabend. Wohlhabend würde es ihn machen, wenn er die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden, wenn er einfach für sich entscheiden kann, wo er einkaufen will.
Nee, bei den Konsumenten sind wir uns ja schon einig. Mir ging es nur um die Produzenten. Und dass die Unternehmen, dass man das quasi als Wirtschaftswaffe verwenden kann, wenn jetzt zum Beispiel die europäischen Unternehmen dadurch schwächer aufgebaut sind, die US-Unternehmen wachsen, die europäischen Unternehmen wachsen vielleicht auch, aber stabilisieren sich bei einem anderen Punkt als die US-Unternehmen, weil die halt mehr Zufluss haben an Geld, weil sie eben ihre Produkte ein bisschen besser verkaufen können durch diesen Schutz.
Nee, weil es gesamtwirtschaftlich aus der Sicht von einem Unternehmen vielleicht, ja, was von diesem Zoll profitiert. Stahlunternehmen vielleicht, was profitiert, weil es von der Konkurrenz geschützt ist. Ja, das kann extrem wachsen, aber nur auf Kosten von allen anderen Unternehmen, weil die Menschen weniger Geld haben, bei denen einzukaufen, weil die jetzt mehr für Stahl ausgeben müssen. Oder zum Beispiel das Kaffeeunternehmen, was dann unter schlechteren Bedingungen in den USA Kaffee herstellt, weil das vielleicht dort nicht so gut ist oder vielleicht ist das Wetter nicht so gut. Nehmen wir einfach mal an, man kann in den USA das nicht so gut herstellen, die das eben für 50 Euro pro Paket herstellen. Klar, das kann wachsen, weil alle dann von dem kaufen müssen, die Kaffee trinken wollen. Aber alle anderen Unternehmen, wie das Theaterunternehmen, verlieren ja dann. Also gesamtwirtschaftlich ist es kein Gewinn. Es ist aus der Sicht des einen Unternehmers und deswegen kämpft er auch dafür, dass diese beibehalten werden. Aber aus der Sicht des Konsumenten, und wie gesagt, jeder ist ein Konsument in allererster Linie, für die ist es nur ein Nachteil, für die ist es ein Verlust an Lebensstandard.
Interessant. Also du sagst gerade, wenn du eine ähnliche Menge halt hast dann an Geld, die halt dort zur Verfügung steht und die halt dort fließt, also mit gleichbleibenden Einkommen vielleicht auch so gerechnet oder Einkommen, die sich quasi da auch ein Stück weit organisch entwickeln, hättest du dann dass der gleiche Anteil von Geld quasi ausgegeben wird und es ist halt egal in der Weise gesamtwirtschaftlich, ob du das jetzt auf verschiedene Unternehmen verteilst, die viel davon haben oder eben, also wo du dann halt viele, das sind viele Unternehmen und hast dann viele Produkte, die fließen oder halt an wenige Unternehmen, wo du es dann halt mehr bezahlen musst, vielleicht weil du es auch gerade brauchst. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ah ja. Ungefähr, ja, genau.
Das heißt, du hast gerade, genau, das heißt auch gerade, dieses Plädoyer von Freihandel basiert natürlich auch dadurch oder darauf dann auch, dass der Fluss von Geld und Dienstleistungen dann auch, sagen wir, sich relativ schnell ausgleicht. Na, also dass du quasi, wenn du jetzt, sagen wir, bei einem Unternehmen halt diese schnellen Gewinne halt hast, dass es die nicht beschützen kann in der Weise oder diese Form, wie es jetzt halt das Ganze vertreibt, sondern dass es auch, wenn ein Konkurrent dazu kommt, dann auch wieder, sagen wir, relativ schnell seine Produkte dann auch wieder also auf den Markt bringen kann und dann halt auch im freien Handel an die Konsumenten.
Wie meinst du das?
Also ich frag nur darum, ich habe immer noch diese Wachstumsblase im Kopf von vorn mit den Unternehmen halt. Und wenn du an einer Stelle halt ich sehe es so ein bisschen wie Fluss von Geld, wenn du halt denen sozusagen, der in die eine Richtung halt leichter fließen kann als in die andere Richtung. Das ist jetzt wirklich sehr bildlich gesprochen, weil ich es jetzt quasi nicht durchrechnen kann auf die Schnelle. Aber sagen so, du hast die Produkte, die in die USA quasi weniger fließen. Auch das ist ja auch eine Frage nicht nur von Geld, sondern auch von den Produkten. Das heißt, es wird weniger in den USA abgesetzt aus Europa. Das heißt, auch der Standard, wie du schon gesagt hast, geht wahrscheinlich runter bei den Konsumenten dort in den USA. Währenddessen bei denen, die halt Freihandel zulassen, können ja alle zu den gleichen Konditionen halt absetzen.
Aber kurz um da einzuhaken, es ist doch was Gutes, wenn die ganzen Produkte nach Europa fließen, weil die europäischen Konsumenten in dem Szenario, was wir jetzt aufgebaut haben, die Möglichkeit hätten, die zu kaufen und eben weniger in die USA, dann ist es doch für uns sinnvoll.
Da sind wir wieder bei den Konsumenten. Mir geht es eher aus der Sicht von den Produzenten. Und jetzt weiß ich auch genau, ich war nämlich auf dem Geld und ich bin bei den Produkten gewesen. Und zwar, die europäischen Konzerne oder die europäischen Firmen werden dann für Europa produzieren, sag mal so 100% für Europa und können aber in den USA nur noch zu 50% handeln. Machen wir mal so einfach so. Dort haben die halt einen geringeren Absatzfaktor als in den USA. Während die US-Unternehmen in den USA den vollen Absatzfaktor haben und auch in Europa. Das heißt, sie werden tendenziell sozusagen ein bisschen mehr zumindest produzieren an Produkten als die europäischen Unternehmen. Das heißt, die US-Unternehmen werden wahrscheinlich ein Stück weit größer werden, als die, das heißt nicht viel, aber wahrscheinlich diese Differenz, als die europäischen Unternehmen.
Nee, weil die nicht mehr Absatz haben. Weil du mit dem 50-Euro-Paket an Kaffee nicht mehr Absatz hast.
Nee, das wäre die 50-Euro-Kaffee-Absätze, die sind ja ausländische Unternehmen.
Mit Schutzzoll. Ich rede jetzt aus Sicht von Amerika.
Aber aus Sicht des Konsumenten. Aber ich bin beim Produzenten.
Genau, aber er kann ja dann, wenn du 50-Euro-Pakete an Kaffee verkaufst, dann wirst du ja auch verhältnismäßig wenig verkaufen. Beziehungsweise du wirst vielleicht die gleiche Menge verkaufen, weil alle abhängig vom Kaffee sind, aber das Theaterunternehmen würde dann weniger Tickets verkaufen, weil die Leute kein Geld mehr haben.
Nee, es geht zum Beispiel um Unternehmen, die es halt das gleiche Produkt produzieren. Also jetzt zum Beispiel ein Autohersteller aus Deutschland und der Autohersteller aus den USA, sagen wir, die bauen genau das gleiche Auto und der Autohersteller in Deutschland, der kann das in Europa absetzen und aber nur die Hälfte in den USA halt, also die Hälfte von dem Absatz in Europa kann er nur in den USA absetzen, während der US-Hersteller seinen vollen Absatz in den USA hat und den vollen Absatz in Europa.
Nee, weil Wenn der einzige Hersteller oder vielleicht einer unter zwei oder drei unter wenigen vielleicht in den USA ist, dann werden die sich zusammenschließen und den Preis nach oben treiben, weil die einen sehr begrenzten Wettbewerb haben. Auch jetzt ohne Preisabsprachen, auch ohne, dass es da irgendwie ohne dass die sich irgendwie absprechen, sondern einfach, weil das so ein geringer Wettbewerb ist, werden die Möglichkeit haben, die Preise nach oben zu treiben. Wohingegen der in Deutschland hätte die als Konkurrenten, weil die Deutschen könnten ja dann amerikanische Autos kaufen. Das heißt, er muss den Preis niedrig halten, er muss effizient sein im Endeffekt. Das heißt, die Deutschen würden gar nicht die aus den USA kaufen, weil die zu teuer wären, weil die teurer wären als der in Deutschland. Das heißt, es stimmt nicht, dass die einfach innerhalb ihres Landes und dann in Europa Umsatz machen würden. Die würden nur innerhalb ihres Landes.
Aber wenn sie die gleiche Qualität zum gleichen Preis in Europa anbieten können?
Aber machen sie aber nicht. Weil die geschützt sind vor deutschen Herstellern, die wissen, dass die nicht mit dem Deutschen konkurrieren müssen. Das heißt, die haben gar nicht so den Anreiz des Wettbewerbes, so gute Qualität zu liefern.
In Europa schon.
Das heißt, du denkst, die würden zwei Paar Autos herstellen, die ein Paar für Europa und die ein Paar fürs Inland?
Ja, oder zwei verschiedene Angebote. Die versuchen in Europa mit den europäischen Autoherstellern zu konkurrieren und in den USA müssen sie das nicht. Da werden sie natürlich dann auch wahrscheinlich nicht so viel absetzen, weil sie sich nicht so viel anstrengen müssen. Wir müssen halt weniger produzieren, wie du schon sagst. So. Und haben dann aber quasi trotzdem den Vorteil, einfach durch diese Politik.
Ich glaube kaum, dass die zwei Paar Autos herstellen würden, das also wie so ein Trabi für die eine Seite und Lamborghini für Deutschland. Die würden...
Nee, es wäre das gleiche Auto, aber in den USA würde es halt mehr kosten. Oder würde vielleicht sogar gleich viel kosten, aber die Europäischen müssten halt dann mehr draufschlagen, die europäischen Firmen.
Erstmal würde das einen Riesenskandal geben, wenn die die könnten das Auto eigentlich preiswert herstellen für $20.000 vielleicht, aber die verkaufen es für 40.000. Das würde schon in der Bevölkerung einen Riesenskandal geben, denke ich mal, stelle ich mir so vor.
Heute vielleicht schon, ja.
Ja, eben, im Informationszeitalter. Aber die hätten immer noch, die hätten nicht diesen Anreiz, das so effizient herzustellen, weil der deutsche Autohersteller, der würde sich mit praktisch 100% seiner Zeit und mit seiner Investition und so weiter darauf fokussieren, preiswerte, hochqualitative Autos herzustellen.
Gut, also ich denke, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Argumente dort auch hin und her geworfen und das ist auch, was jetzt die Zuschauer auch jetzt für sich mal selber auch durchdenken sollten. Es gibt halt viele Argumente pro und contra und deswegen war mir das auch wichtig, dass wir das auch mal schön darstellen und auch mal rund so beide Seiten beleuchten. Es gibt ja für beide Argumente gute oder für beide Seiten gute Argumente. Zum Abschluss würde ich dir nochmal vielleicht als Endstatement oder als Endüberlegung Du hast ja auch viel so die moralische Komponente eben dieser sagen wir auch der Freiheit generell, da mehr in die freiheitliche Richtung zu gehen. Und das ist bei mir halt auch so. Ich sage auch, dieses immer zu bevormunden versus die Leute auch mal frei zu lassen, ist dieses Freilassen doch sehr auch attraktiver, das langsam für mich. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht so zum Abschluss begründen, wie du, also sag mal, wieso du auch gerade in diese freiheitliche Richtung, Freihandel, Libertarismus und so weiter da gehst und tendierst.
Weil das für mich einfach moralisch eindeutig ist. Weil für mich hat niemand... Ich habe nicht das Recht, dir vorzuschreiben, wie du dein Geld ausgeben musst, egal wie, ob du das jetzt für was für Produkte im Inland oder im Ausland hast. Ich habe dir nicht vorzuschreiben, wie du das machen sollst und du auch nicht, wie ich das machen soll. Weil das ist dieses grundlegende Prinzip von Leben und Leben lassen. So. Wenn du mir nicht schadest, dann habe ich dir nichts zu sagen. Und du hast mir nichts zu sagen, wenn ich dir nicht schade. Außer ich könnte dich natürlich freiwillig um irgendwas, um Rat fragen oder so. Sollte ich das machen oder so? Aber so... Angenommen, wir würden uns jetzt nicht kennen und du siehst irgendjemanden auf der Straße einfach, dann kannst du dem nicht vorschreiben, wie der sein Geld auszugeben hat oder was der mit was für Leuten der zu interagieren hat. Ob der jetzt, wenn der mit irgendeinem aus dem Ausland handeln will, dann sollte der das Recht dazu haben, weil das seine Freiheit ist und weil er dir nicht schadet. Und wenn er dir nicht schadet, dann hast du nicht das Recht, seine Freiheit einzuschränken. Also von einem moralischen und freiheitlichen Standpunkt ist das einfach für mich das absolut Rationalste, dass du einfach die Leute... lässt, wie sie sind und wie sie leben wollen und die können das alles selber entscheiden. Wenn sie dir nichts tun, dann hast du ihnen nichts zu sagen. So, das ist meine moralische Grundphilosophie einfach. Oder die des Libertarismus allgemein.
Wo du auch sagst, sobald eben dann kein Schaden, auch keine Bedrohung ist oder so, sobald halt die, sag mal, jeder dort auch, sag mal, in Verantwortung halt handelt, kann jeder auch sein Ding machen.
Genau. Ja. Dass du einfach, ja, die Freiheit hast, nach deinen eigenen Vorstellungen zu leben. So, dass einfach niemand über dir steht. Niemand ist irgendwie was Besseres oder was Höheres als du. Wir sind alle nur Menschen und wir sind alle auf einem grundlegenden Level gleichberechtigt. Und wenn vielleicht eine Mutter ihrem Kind irgendwas sagt, dann ist das eine Sache. Aber wenn jetzt zwei erwachsene Menschen, dann, die haben sich einander nichts zu sagen, so wenn sie sich nicht schaden. Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwie miteinander interagieren. Klar sollen die machen, aber das soll alles freiwillig und auf Freiheit basieren. Und sollte nicht darauf basieren, dass der eine dem anderen seinen Willen aufzwingen darf oder kann oder sollte. Mhm.
Schöne Schlussüberlegung, die ich den Zuschauern auch mitgeben möchte. Liebe Zuschauer, danke, dass Sie dabei waren. Gerade zum Thema TTIP und zum Thema Freihandel haben wir heute viele Sachen gehört und auch mal hin und her geworfen, dass dieser Freihandel vielleicht gar nicht in der Form, wie er uns verkauft wird, tatsächlich ein Freihandel ist, sondern es vielleicht sogar genau wieder in die andere Richtung ein Abkommen für Protektionismus, ein Abkommen, was auch, wie wir gehört haben, im Endeffekt den Konsumenten schaden kann und vielleicht auch schaden wird und deswegen etwas, wo man wieder auch genau hinschauen muss. Charles, vielen Dank, dass du da warst. Wo können dich Leute finden, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen?
Ich habe einen YouTube-Channel, der heißt Charles Krüger, also unter meinem Namen. Ich habe eine Webseite, charleskrüger.de.
Mit UE oder mit Ü?
Man kann beides benutzen. Ich habe mir beide Domains gesichert, um da schon vorher, also ich da schon gedacht habe, dass man das vielleicht beides eingeben wird. Und auch auf Facebook und Twitter überall unter Charles Krüger.
Super, danke, dass du da warst. Liebe Dankeschön. Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Nuviso Talk. Tschüss.